Gut, ich möchte heute Abend, wie angekündigt, über das erste Element, den ersten Buchstaben von Pronto sprechen, über Pause, innehalten und versuchen einerseits auf dieses Innehalten einzugehen, was damit gemeint ist, auf die Bedeutungsfacetten von Achtsamkeit oder Gewahrsein spezifisch zu sprechen kommen. Weshalb ist es überhaupt so entscheidend wichtig, innezuhalten? Ich habe euch dazu ein Blatt wieder gemacht, ein Handout. Vielleicht nehmt ihr euch da je ein und geht es weiter. Es sind da auf diesem Blatt mehr Sachen drauf, als nur gerade nach dem Schlusszeichen Pause innehalten. Es geht noch etwas weiter. Aber ich habe mir überlegt, was wären für mich so die wichtigsten Elemente, die um was geht es überhaupt bei diesem Innehalten. Und vielleicht können wir uns das gut so vergegenwärtigen, wenn wir unseren Tag anschauen, am Morgen bis heute, dann können wir das eigentlich vergleichen, als sei es ein Theaterstück mit verschiedenen Episoden, mit verschiedenen Szenerien. Am Morgen, wir wachen auf, in irgendeiner Bestimmtheit, wir nehmen unser Frühstück, dann machen wir uns parat, um vielleicht aus dem Haus zu gehen, wenn wir außer Haus etwas zu tun haben. Eine Szenerie, dass zuerst das Aufstehen, mich parat machen, vielleicht bin ich dann schon in Gedanken, schon wieder in etwas anderem als eigentlich gerade beim Aufstehen, ich schon wieder in einer neuen Szenerie, dann bin ich am Frühstückstisch, mache mir mein Frühstück, ich gehe auf die Straße, ich bin unterwegs, ich komme irgendwo an, ich begegne anderen Menschen. Eigentlich geht so den ganzen Tag durch eine Szenerie in die nächste über. Wir könnten das wirklich vergleichen mit einem Theaterstück, da fällt wieder kurz der Vorhang, da geht die nächste Szenerie auf, kommen wir nach Hause, wir begegnen unseren Lieben zu Hause, wir tauschen uns aus, wir kommen hierher, wir sitzen hier, ist eine andere Szenerie, eine andere Bühne, ein anderes Bühnenbild als noch am Morgen. So ändert sich eigentlich unser Bühnenbild und die Szenerie und die Leute, mit denen wir hier auch in einer Aufführung involviert sind, die ändern sich dauernd. Es sind nicht die gleichen, die da spielen. Wir haben andere Gedanken in uns, andere innere Bilder, andere Stimmungen. Die wechseln sich eigentlich dauernd in dieser Szenerie, in diesem Theaterstück. Und so reiht sich nicht nur eine Szene in unserem Tag aneinander, sonst reihen sich Tag für Tag aneinander, so reihen sich Jahre aneinander. Und so reihen sich eigentlich all diese Szenerien, all diese Erlebnisse, all diese Episoden, die reihen sich aneinander und umgeben schlussendlich dann unser Leben, bis irgendwann der letzte Vorhang fällt, wie man so schön sagt. Und dann geht es da weiter, wo wir es nicht genau wissen, vielleicht in einem nahezu Todstand, vielleicht in ein weiteres Leben, vielleicht in ein Paradies, je nachdem, mit welchem Glauben, wenn wir einen haben, wir da unterwegs sind. Also so eigentlich reiht sich einfach Tag für Tag eine Szene an die andere. Und die Frage ist eigentlich die große Frage, gestalte ich dieses Theaterstück, das mein Leben ausmacht, mit all diesen Episoden? Da bin ich sicher Mitspieler, das ist so, ich bin ja dabei. Aber inwieweit bin ich auch Gestalter, bin ich die Regisseurin, der Regisseur von diesem Theaterstück? Inwieweit lebt es mich und gehe ich relativ unbewusst von einer Szenerie in die nächste? Oder habe ich Freiheitsgrade, diese Szenerie zu beeinflussen und sehe ich diese Freiheitsgrade und wenn ich sie sehe, nutze ich sie auch. Ein Teil dieser Szenerie, die ist uns einfach gegeben, wenn wir jetzt an unser eigenes zu leben denken. Wir sind in einer Familie hineingeboren, wir hatten vielleicht Geschwister, wir hatten die Eltern, die wir eben hatten. Wir sind an einem bestimmten Ort aufgewachsen, den haben wir uns vielleicht nicht ausgesucht. Wir sind einfach in eine Szenerie reingeworfen, reingeboren worden, mit auch einer Familiengeschichte, die sich in uns wieder fortsetzt, mit Begabungen vielleicht oder auch weniger großen Begabungen, mit Konflikten, die vielleicht sich durch die Familie durchziehen, mit aber auch Heilsamen, was sich durch eine Familiengeschichte durchzieht. Wir sind so in eine Szenerie, in ein Theaterstück durch unser Leben ein Stück weit hineingeworfen. Und wir haben uns ganz viele Mitspieler da auch nicht ausgewählt, die sind uns einfach irgendwo gegeben. Wir haben uns auch die äußeren Umstände nicht ausgewählt. Das passiert, da gibt es Tod und Krankheit und da gibt es Umzüge und da gibt es Firmen, die zumachen und die Stadt, die sich ändert und das Wetter ist immer nicht so, wie wir es wollen. Also da ändert sich permanent, hat es in diesem Theaterstück Elemente, die sind uns einfach irgendwo gegeben. Leute, denen wir auf der Straße begegnen, ob wir am richtigen Moment, am richtigen Ort sind oder gerade in einen Unfall verwickelt werden. Wir wissen es nicht, das ist ganz vieles einfach irgendwo uns gegeben und es geht darum, wie treten wir mit diesen Menschen, mit diesen Momenten, mit diesen Herausforderungen auf eine gute Art und Weise in Kontakt in unserem Theaterstück, in unserem Leben. Und so, dass wir am Schluss eigentlich von unserem Leben sagen können, ja, es war ein gutes Stück und ich habe da in meinem Leben die Freiheitsgrade genutzt, die da war. Sehr häufig ist es so, sind uns nicht nur die Rahmenbedingungen praktisch gegeben, die Szenerie dieser Bühne, sondern sehr häufig bewegen wir uns, auch wenn wir unser eigenes, unseren Alltag vielleicht heute denken oder auch sonst, bewegen wir uns mehr oder weniger bewusst durch diese Szenerie. Oft ist es so, als wären wir praktisch gerade auf die Bühne gestoßen, in die nächste Szene, in den nächsten Akt und dann irgendwie verhalten uns da so gut wie möglich und dann kommt schon vielleicht wieder der nächste Akt und es ist relativ selten, dass wir wirklich bewusst wählen, was jetzt der nächste Schritt ist. Häufig ist es in unserem Theaterstück so, dass wir einfach praktisch als Instant Comedian auf die Gegebenheiten, die da sind, einfach reagieren. So, wie es unsere inneren, in unserer Erziehung, unsere Veranlagungen, unsere inneren Muster, unsere Kultur, in der wir leben, ein Stück weit zulässt. Also da sind wir zu einem großen Teil einfach auf einer Art Rolle, die wir haben, die wir vielleicht auch übernommen haben, gewählt haben, vielleicht aber auch bekommen haben. Wenn wir Geschwister haben, haben wir die Rolle des Geschwisters nicht gewählt, die haben wir einfach bekommen und auch die Rolle als Sohn oder als Tochter, die haben wir bekommen. Dann haben wir vielleicht geheiratet, dann haben wir die Rolle als Mutter bewusst gewählt oder als Vater vielleicht aber auch nicht so bewusst. Und so hat sich eigentlich viele, viele Dinge in unserem Leben reihen sich in diesem Theaterstück so relativ unbewusst aneinander. Die Frage ist so, wie sich das praktisch automatisiert oder von sich selbst entfaltet, ist dieses Entfalten für uns gut? Ist das so, wie wir es uns eigentlich auch wünschen, innerlich, nicht nur im Äußeren, sondern ist es für uns ein Entfalten, dass wir finden, doch, es bewegt sich in die richtige Richtung, der nächste Akt, der da kommt, den möchte ich so und ich wähle hier die Möglichkeiten, die ich habe. Und in diesem Innehalten oder in diesem Pause geht es eigentlich darum, immer wieder in diesem sich entfaltenden Theaterstück von unserem Leben so für kurzen Moment so innezuhalten, was ist es eigentlich das Nächste? Und ist so, wie es sich mich jetzt gerade drängt, etwas zu tun oder zu sagen oder mich zu entscheiden, wenn ich mir das so für einen kurzen Moment überlege und in mich gehe, ist es der richtige, die Richtung, in der ich mich eigentlich entwickeln möchte? Oder bin ich in einem Muster, dass ich mich so und so verhalte und das sage, das ich eigentlich gar nicht möchte, was ich eigentlich in einer anderen haben möchte. Also so in diesem sich entfaltenden Theaterstück von unserem Leben immer wieder so den Schuh in die Tür zu bekommen, kriege ich eigentlich mit, was sich da entfaltet und ist es in dem Sinne, wie ich eigentlich das wirklich möchte. Und wenn wir uns das so überlegen, also bei mir ist es zumindest so, dann habe ich nicht das Gefühl, ich würde mein Leben unbewusst leben. Und dennoch ist es schon so, dass wenn ich so einfach auch an den heutigen Tag wieder zurückdenke, sich vieles einfach automatisiert entfaltet. Da kommt, ich wusste schon, ich habe um 8 Uhr die erste Besprechung und dann erzählt mir mein Gegenüber mir vielleicht aber etwas, was ich gar nicht erwartet habe. Das löst in mir wieder etwas aus. Dann gehe ich in die nächste Sitzung, vorher lese ich noch ein paar Mails, dann höre ich wieder Dinge, die ich so nicht für mich gesehen habe, reagiere wieder innerlich drauf, im Sinn, dass ich etwas denke oder dass ich es auch nach außen sage. Und so verläuft mein Tag, dass ich zwar immer wieder mal bewusst bin, aber auch immer wieder über weite Strecken einfach auf das reagiere, relativ automatisch. Und es ist selten relativ, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt gehe ich wieder bewusst ins Büro, jetzt komme ich bewusst hierher, dass ich so dazwischen mir überlege, okay, wie bin ich jetzt gerade eigentlich unterwegs und wie geht es mir jetzt eigentlich gerade? Sehr häufig rauscht der Tag einfach so eine Szene, ein Akt um den anderen durch. Und am Ende vom Tag merken wir, nun, eigentlich hätte ich ja heute das machen wollen oder ich habe es mir irgendwie, hätte ich eigentlich anders da reagieren wollen und irgendwie ist es mir nicht geglückt. Und ich bin einfach relativ automatisiert und im Autopiloten durch meinen Tag gesegelt. Und das Innehalten, da geht es darum, aufmerksam zu werden. Diesen Autopiloten, in dem wir oft unterwegs sind, immer wieder für kurze Momente einfach zu merken, wo bin ich jetzt gerade. Das ist nicht damit gemeint, zu einem Kontrollfreak zu werden, der gar nicht mehr einfach nur im Moment ist und alles kontrollieren will. Sondern es geht einfach darum, immer wieder in diesem einfachen Tun, das uns im Tag ausmacht, aufmerksam zu werden. Und einfach kurz so bewusst zu werden. Aus diesem Unbewussten vor sich hin tun und arbeiten und leben, so in einen kurzen Bewusstseinsmoment zu kommen. Denn nur wenn ich so einen kurzen, ganz kurzen Moment Freiheitsgrad habe, um zu sagen, wie bin ich eigentlich unterwegs, kann ich überhaupt eigentlich Einfluss nehmen. Vieles von dem, wie wir uns verhalten und den Tag unterwegs sind, das entspricht dem eben unseren Verhaltensmustern und dem Charakter, unserer Rolle, die wir gerade haben. Und dann könnten wir vielleicht denken, ja, ich habe gar keinen großen Freiheitsgrad, es passiert einfach. Vieles von dem passiert auch einfach. Im buddhistischen Psychologie und Sinne auch oft karmisch bedingt. Ich, durch mein Tun in meinem Leben, in der Vergangenheit, setze ich Voraussetzungen. So wie ich mich verhalten habe, kommt es ein Stück weit auch immer wieder zurück. Über andere und mich selber. Das können wir uns auch feststellen, ob wir jetzt an Karma glauben oder nicht. Aber ich bin in einem Beziehungsgeflecht und dieses Beziehungsgeflecht bedingt auch immer wieder, wie ich meine Tage und mein Leben erlebe. Und trotzdem in diesem Beziehungsgeflecht habe ich Freiheiten. Ich habe Freiheitsmöglichkeiten, mich anders zu entscheiden und eine Wahl zu treffen. Und eine Wahl kann ich nur dann treffen, wenn ich mir ein Stück weit bewusst bin und die Optionen auch sehe. Ich kann hier hingehen. Oder ich kann hier hingehen, ich kann das sagen und das, ich kann das weiterdenken oder das. Ich kann jetzt aufhören mich mit Grübeln oder ich kann es fortsetzen. Wenn ich mir das nicht bewusst werde, entfaltet sich das einfach automatisch, eines und das andere, immer weiter. Es ist ein endloses Schauspiel, was sich in unserem Geist auch vor allem, nicht nur im Außen, in unserem Geist permanent entfaltet. Im Traum noch und dann im Tag permanent. Ein Gedanke, eine Stimmung, die sich ablöst und geht eines ins andere über. Es ist ein endloser Fluss von Wahrnehmungen, von Stimmungen, von Gedanken, von Handlungsimpulsen und so weiter. Und das Innehalten meint, mir bewusst zu versuchen, das zu bemerken, was gerade passiert. das ist gemeint, primär mal mit innehalten. Und es ist in einem weiteren Sinne sich gewahr werden, sich eben bewusst werden. Und dieses Gewahrwerden oder dieses Achtsamwerden, das ist in der buddhistischen Lehre oder buddhistischen Psychologie eigentlich der Dreh- und Angelpunkt vom Ganzen. Solange ich unbewusst unterwegs bin, habe ich keine Wahlmöglichkeit, weil ich bin ja unbewusst unterwegs. Wenn ich was ändern möchte, braucht es Bewusstsein dafür. Und deshalb ist die Schulung von Gewahrsein und die Schulung von Achtsamkeit nimmt so einen wichtigen oder den, überhaupt den, der zentrale Platz ein in dieser Belehrung. Und dieser Folie jetzt, Gewahrsein als direkter Weg, dieses Ekayana, das ist die Übersetzung, die für die direkte Weg, Ekayana. Und das ist so der Begriff für die vier Grundlagen der Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit oder des Gewahrseins. Über die hatten wir, glaube ich, vorletztes Jahr, habe ich über die gesprochen, bin ich mir ganz sicher. Diese Schulung von Gewahrsein oder Elemente von diesen vier Grundlagen der Achtsamkeit, die fließen auch im MBSR-Kurs ein und immer wieder in diesen Achtsamkeitsabenden. Also dieses Entfaltung von Gewahrsein macht eigentlich den Unterschied aus, ob ich nun automatisiert unterwegs bin oder bewusst unterwegs bin. Ganz zu unterst auf der Folie, ich gehe dann auf den Rest noch ein, dazwischen gibt es so Beispiele für Gewahrsein aus den Lehrreden Buddhas. Und damit wir uns nochmal verdeutlichen, auch wenn wir uns schon immer wieder mal mit Achtsamkeit auseinandergesetzt haben, was ist denn so damit gemeint? Da finde ich diese Lehrreden, und ich habe einfach stichwortartig ein paar aufgeführt, finde ich diese Lehrreden sehr hilfreich. Sie sind eine Art wie Gleichnisse. Gleichnisse kennen wir auch aus der Bibel. Jesus hat immer wieder in Gleichnissen gesprochen, hat Bilder gebraucht, wie der Rebstock oder das Senfkorn, das auf den Boden fällt, und hat damit versucht, wichtige Inhalte zu transportieren und zu erläutern. Und Buddha hat das in seinen Lehrreden ähnlich gemacht, hat eine bildreiche Sprache gebraucht und hat nicht häufig auch Beispiele gebraucht aus seinem damaligen Umfeld, aus dieser Kultur, die primär eine agrarische Kultur war. Also da gibt es sehr viele Bilder, wo es irgendwie Bilder aus der Landwirtschaft gebraucht werden, oder dann mit Stadtmauern und so weiter. Also die vor 2500 Jahren halt wie seine Gesellschaft, in der er lebte, wie die halt beruflich und unterwegs war. Und ich möchte ein paar von diesen Beispielen nochmal erwähnen und kurz erzählen. Ich habe die aus dem Buch von Bhikkhu Anālayo, der hat das beste Buch für mich geschrieben über diese vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das ist eigentlich seine Dissertation, die er gemacht hat an der Uni Hamburg, glaube ich. Es ist wirklich ein sehr lesenswertes Buch, hatte ich auch schon hier oben. Also wenn euch das wirklich interessiert, über die vier Grundlagen der Achtsamkeit, ist es das beste Buch. Und in diesem Buch hat er in so wissenschaftlicher Art und Weise verschiedene Lehrreden zusammengetragen, in denen es eben darum geht, ja, was ist überhaupt eigentlich mit Achtsamkeit gemeint oder mit Gewahrsein. Und ich habe da einfach ein paar zusammengenommen und auch so einen kurzen Text vorne dran gestellt. Das erste, Gewinnen von Erkenntnis. Buddha hat das verglichen mit einem Arzt, der irgendwie mit einem Haken in einem Arm, da hat sich eine vergiftete Pfeilspitze, ist da in den Arm eingedrungen, und der Wunddoktor versucht mit einem kleinen Haken zu schauen, wo ist dann jetzt diese Pfeilspitze oder dieser Dorn, könnte es auch sein, wenn wir das mit der Pinzette versuchen, diesen wieder zu greifen und zu merken, wo ist das jetzt, wie tief ist das denn wirklich drin, geht das jetzt noch weiter drin, kann ich jetzt daran ziehen und so weiter. Und so die Achtsamkeit, um die es da auch geht, kann so sein, dass ich einfach ganz genau hinschaue. Im Sinne, ich möchte etwas vorbereiten, ich möchte etwas heilen, ich möchte etwas herausfinden. Also Achtsamkeit kann ganz sondierend sein, ganz erforschend. So. Okay. kennen wir gut von uns selber. Wir versuchen irgendwie den Faden durch die Nadel einzufädeln oder irgendwie einen Knoten an einem schwierigen Ort zu machen. Also das braucht unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir sind ganz bei diesen manuellen Tätigkeit, sind ganz dabei oder ganz dabei, ein Rätsel zu lösen oder irgendwie eine Gleichung zu lösen oder irgendwas. Was unsere volle, ganze Präsenz braucht, ist ganz und ganz da. Ganz fokussiert, ganz einspitzig auch, wie es ja hier auch dieser schwarze Keil zeigt, der das Gewahrsein symbolisiert. Es geht um eine Einspitzigkeit. Und dann mit dieser ganz feinen Sonde können wir eben sondieren und Informationen gewinnen. Das ist eine Bedeutungsschattierung von Gewahrsein, von Achtsamkeit. Ein anderes Bild, das gebraucht wird, ist ein Kutscher mit Pferden oder Ochsen oder manchmal soll es vor eine Kutsche spannen kann oder vor einen Wagen. Und der Kutscher fährt auf der Straße und er muss verschiedene Dinge im Auge behalten. Er muss einerseits mal schauen, dass er auf der Straße fährt, also er muss das, was kommt, im Auge haben. Er muss aber auch die Tiere, die er an den Zügeln hält, die muss er führen, er muss die spüren, laufen die jetzt nach links, laufen die rechts, er muss da je nachdem links oder rechts ziehen. Er muss die Geschwindigkeit kontrollieren, laufen die beiden Tiere, wenn es zwei sind, im Gleichschritt oder nicht. Er muss allenfalls anderen Verkehrsteilnehmern ausweichen, er muss das im Auge behalten. Er muss vielleicht auch schauen, ob sich die Ladung, die er vielleicht mitführt, nicht verschiebt. Also wir merken das nicht nur an einem Ort, sondern der muss auf ganz viele Sachen eigentlich gleichzeitig schauen und das in irgendeinem Gleichgewicht halten. Also das braucht sehr viel Koordination, sehr viel Präsenz, um hier den Wagen in die richtige Richtung zu lenken. Ein ähnliches Beispiel habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, ist der eines pflügenden Bauers, der vielleicht einen Ochsen vor dem Pflug hat und schauen muss, ja, wie stark drücke ich jetzt auf diesen Pflug, dass der sich nicht einfach da zu tief geht und dann kann der Ochse nicht mehr weiter. Er muss den Ochsen in der Spur halten, dass er nicht einfach solche Schlangenlinien macht auf seinem Acker. Also auch das ist eine Tätigkeit, wo er ganz viele Sachen miteinander ganz präsent sein muss, in dem, was er da macht, kann nicht Gedanken verloren irgendwie da unterwegs sein, sondern muss präsent sein, dass da das Richtige rauskommt dabei. Das wäre so ein Element, ein anderes Element neben diesem ganz Erforschenden, dass er einer Überwachung, einer Lenkung, einer koordinierenden Tätigkeit. Auch das ist Achtsamkeit, eine andere Facette von Achtsamkeit. Dann gibt es wieder andere Lehrreden, die eher so auf Fürsorge und Schutz gehen. Ein wichtiger Bild für Achtsamkeit ist ein Torwächter an einer Stadtmauer, der da beim Tor wacht und schaut, wer kommt da in die Stadt rein. Also er hat eine Schutzfunktion für diese Bewohner. Er muss schauen, ja, also das sind Fremde oder die sehen gefährlich aus, die lasse ich nicht rein, andere lasse ich rein. Es kommen vielleicht auch Boten eines anderen Königs oder Fürsten und der muss schauen, dass die dann recht schnell zum Fürsten gelangen. Also er muss prüfen, was geht da eigentlich rein und raus. Und dieses Bild vom Torwächter wird gebraucht eigentlich für die Aufmerksamkeit an den Sinnestoren. Also was schaue ich jetzt bewusst an? Was schaue ich jetzt diesen Film an unter dieser Tagesschau oder dieser Nachricht? Da sage ich nein, eigentlich wenn ich mir das jetzt hier reinziehe oder reinlasse in meine innere Burg, dann führt das nicht zu Gutem. Das macht mich unruhig, es lässt mich nicht schlafen oder es triggert alte Erinnerungen an, die nicht gut sind. Oder sind Sinneswahrnehmungen, die mir gut tun. Ein Text, Musik, ein Gespräch mit jemandem. Also was lasse ich überhaupt durch meine Sinnestore, meine Augen, mein Gehör, meine Gedanken auch, was lasse ich sich breit machen in mir? Der Torwächter hat eine schützende Funktion. Er muss schauen, dass das in uns hineinkommt und das in uns Raum bekommt, was uns gut tut. Oder der Stadt in diesem Bild gut tut. Ein anderes Bild, so etwas ähnlich, ist ein Hirte, der auf noch vollen, nicht abgeernteten Feldern irgendwie Schafe oder auch wieder Ochsen oder irgendwelche Tiere hüten muss oder Ziegen. Und er muss eigentlich schauen, dass die nicht in die noch nicht abgeernteten Felder reinlaufen, weil da hätten dann seine Nachbarn oder denen, die die Felder gehören, hätten da keine Freude, da würde er Ärger bekommen. Also er muss schauen, dass diese Tiere nur gerade die Wegränder weiden drauf oder am Flussufer auf dem Land, was niemandem gehört. Und er muss schauen, dass die Tiere nicht in die Gebiete laufen, die Leute noch gehören und wo noch irgendwie Korn oder Mais oder irgendetwas, Getreide in irgendeiner Form steht. Das heißt, es braucht auch wieder, er muss die Tiere eigentlich dahin lenken, wo sie dürfen, wo es Sinn macht und wo es nicht zu Streit kommt. Hat auch wieder so eine leitende, bewahrende Funktion. Er muss sie steuern. Ähnlich wie der Torwächter, der Leute reinlässt oder eben nicht, oder sie zum König oder zum Fürsten begleitet oder eben nicht. Also Aufmerksamkeit hat auch diese schützende Funktion, eine fürsorgliche Funktion. Da gibt es eine weitere so Sinnschattierung, so eine innere Zentriertheit und Balance. Ein eindrückliches Beispiel in einer Lehre ist ein Mann, der, warum er das muss, das wird nicht erläutert, aber der muss durch eine Menschenmenge eine Schale mit Öl, die ist randvoll mit Öl, und der muss sie auf seinem Kopf durch die Menge tragen, und hinter ihm geht ein Wächter, ein Krieger, der ihm, wenn er das Öl nur ein wenig verschüttet, dann schlägt er ihm den Kopf ab. So. Und er muss nicht nur durch eine Menschenmenge gehen, sondern diese Menschenmenge, die ist nämlich noch beschäftigt, die schaut einer schönen jungen Tänzerin beim Tanzen zu. Und also es ist ganz schwierig, da präsent zu bleiben. Und der Mann muss jetzt mit dieser vollen Schale Öl unversehrt durch diese Menschenmenge durch, an diesem Schauspiel durch. Und diese Art von Präsenz und Fähigkeit, die es da braucht, um jetzt diese Schale, kein Öl, zu verschütten, sich nicht ablenken lassen von der schönen Tänzerin oder von den Leuten, die ihm im Weg stehen, sich auch nicht ablenken lassen von der Angst im Nacken, mir könnte ja da was passieren, dann erstarren dabei und sich verkrampfen. Ich muss trotz allem locker bleiben und den Kopf gerade halten und in der inneren guten Ausrichtung sein. All das wird erfordert in dieser Lehre und all das macht auch Achtsamkeit, macht Aufmerksamkeit. Ich bleibe bei mir. Auch wieder durch diese Zentrierung gemeint, also diese, ich bin bei mir, in meiner Körperhaltung. Ich nehme zwar vielleicht schon wahr, was da links und rechts geht, ich muss ja auch die Leute vor mir irgendwie sehen, dass ich denen gut ausweichen kann. Ich höre vielleicht auch den Gesang oder sehe aus den Augenwinkeln die Tänzerin, aber ich darf mich da nicht einfach rogard in den Kopf bewegen, sondern ich muss mit innerer Balance und auch ohne Angst, vielleicht habe ich schon Angst, aber sie darf mich nicht lähmen, ich muss mich der Gefahr im Rücken bewusst sein, da ist eine Gefahr, aber ich lasse mich da nicht unterkriegen und ich gehe meinen Weg innerlich zentriert. Im Bewusstsein darum, dass es vielleicht gefährlich ist und dass es schwierig ist und dass mir was passieren kann, aber ich bleibe bei mir. Und diese Art von Sammlung, diese Zentriertheit, diese auch Gleichmütigkeit in einem gewissen Sinn, diese Furchtlosigkeit, diese innere Sicherheit, die es dazu braucht, das alles ist mit gemeint mit diesem Gewahrsein, mit diesem inneren Aufmerksamkeit, mit dieser Präsenz. All das schwingt so in diesem Bild mit. Ein anderes Bild, das etwas in die gleiche Richtung geht, betreffend Zentrierung, ist ein Pfahl, dicker Pfahl, der in einen Platz eingeschlagen ist, und an diesem Pfahl sind 6 wilde Tiere angebunden. Diese sechs wilden Tiere stehen eigentlich für die sechs Sinne. Und die ziehen an den Geist in alle Richtungen, die zerren und kläffen da und balgen sich vielleicht gegenseitig und jagen sich, und die werden aber von dieser Schnur immer wieder an diesem Pfosten gehalten. Und der Pfosten ist so stark, dass diese Tiere diesen Pfosten nicht umreißen können. Sondern irgendwann geht zwar vielleicht lange, dann werden die so müde durch das permanente Reißen und Kläffen und Fauchen, und dass sie das irgendwann werden, die müde, und legen sich hin und schlafen. Und dieser dicke Pfosten, dass sie wieder Aufmerksamkeit im ganzen Getümmel der sechs Sinneswahrnehmungen, eine Zentrierung, ich bleibe trotz all dieser Ablenkungen, dieser Kräfte, die da an mir zerren, ich bleibe zentriert, ich bleibe bei mir, ich bleibe gewahr. Dieses Bild verdeutlicht das, denke ich, auf eine eindrückliche Art und Weise, was damit gemeint ist, trotz diesen Kräften bei sich bleiben können. Dass dieses Bild von dem Pfosten mit den wilden Tieren. Und dann noch zwei andere, finde ich, ganz entscheidend wichtige Nuancen oder Facetten von Aufmerksamkeit, die kommen dann bei uns vor allem da in diesem Non-Doing Element dann auch zum Tragen. Das ist ein Bild für innere Weite und Überblick. Der Überblick, der wird gemeint mit einem Hirten, der ist wieder mit seinen Ziegen oder seinen Ochsen unterwegs, aber diesmal ist es später im Jahr und die Felder sind abgeerntet. Das heißt, da hat auch niemand was dagegen, wenn die noch die Resten da zusammenfressen, diese Tiere, das ist okay. Also er kann sie eigentlich einfach laufen lassen. Er muss einfach schauen, dass die Tiere nicht aus dem Blickfeld irgendwo verschwinden. Oder? Er muss sie beisammen halten. Aber er muss nicht mehr schauen, sie dürfen da nicht rein und da nur auf diesem schmalen Grasstreifen. Er hat viel weniger Stress, er muss viel weniger da präsent sein. Aber er muss noch sie einfach so locker im Blick behalten. So. Er muss schon noch präsent sein, aber auf eine lockere Art und Weise. Und da kann er vielleicht sogar unter dem Baum liegen und in die Wolken schauen. Zwischendurch schaut er wieder so aus den Augenwinkeln auf seine Tiere und muss vielleicht mal eines zurückrufen oder den Hund schicken. Aber ansonsten kann er da relativ gelassen, aber trotzdem gewahr seine Herde im Auge behalten. Das ist eine ganz andere Qualität, als dauernd die Herde irgendwo hin leiten und sie dauernd von irgendwas abhalten. Ein anderes Bild, um diese Weite, diese sich vergegenwärtigen, ist wieder vielleicht ein Torwächter oder sonst jemand, der auf einem hohen Turm steht und in die Weite schaut. So dieses panoramische Sicht. Ich sehe da die ganze Stadt, die mir zu Füßen liegt, oder das Umland. Ich schaue über die Felder und ich sehe die Wolken. War kürzlich auf dem Gemden-Turm wieder einmal, das war wunderbar, dieses völlige Panorama an einem Abend mit tollen Wolkenstimmung noch und Flugzeuge, die da ihre Kondensstreifen zogen. So dieses Bild, diese völlige Weite, gelöste, ist doch präsent, ich bin ganz in diesem Bild, in dieser Wahrnehmung, und dort hat das eine ganz andere Art als jetzt dieses Sondierende des Chirurgen, der da irgendwie eine Pfeilspitze raussieht. Und diese ganze Bedeutungsfacette von ganz eng konzentriert, überkonzentrierend, überkontrollierend, fürsorglich, bis in diese ganze Weite, das alles ist mit Gewahrsein. Deshalb brauche ich hier auch Gewahrsein gemeint. Ich bin mir in einem umfassenden Sinn gewahr und bewusst. Achtsam, für mich zumindest, ist Achtsamkeit eher, dass ich bin achtsam auf etwas, fokussiert auf etwas, und im Gewahrsein schwingt noch dieser eher offene Präsent, schwingt auch das Wort Sein mit, Gewahrsein, ich bin einfach. Und diese Weite, diese offene Weite, selbst dann, wenn es vielleicht busy ist ringsum und anstrengend, diese offene Weite ist ein ganz entscheidender Faktor in der buddhistischen Meditation, nebst dem fokussierenden Element. Dass diese Weite wird auch beschrieben, oder diese Lockerheit habe ich jetzt auch hier nicht aufgeschrieben, als würde man bei einem Ehrenbündel, die da aufgestellt sind auf dem Feld zum Trocknen, als würde man da die Schnur auseinanderschneiden. Und dann fällt das ganze Bündel einfach so locker hin. Also diese Lockerheit vom einfach so hinfallen, das ist auch gemeint mit dieser Element der Weite, diesem einfach Sein. Und diese ganze Bedeutungspalette von Aufmerksamkeit, von Achtsamkeit oder eben Gewahrsein, das ist alles gemeint, wenn wir von Innehalten eigentlich reden. All dies kann sein. Wenn wir aussteigen, geht es darum, wenn wir fragen, ja, was heißt jetzt aufmerksam werden oder gewahr werden, dann helfen uns vielleicht diese Gleichnisse, diese Bilder, wenn ihr euch dient, die kann man sich auch noch recht gut merken. So. Ah, was ist diese Qualität, die da mitschwingt? Eigentlich geht es um diese Art von Präsentsein. Das kann, je nachdem ist es nötig, je nachdem was ansteht, eher fokussiert sein, bis zu einer ganz großen Weite gehen. Und innerhalb dieser Meditationsabfolge pronto werden wir auch verschiedene Arten dieser Aufmerksamkeit eigentlich praktizieren und üben. Im Pause geht es einfach darum, zuerst mal einfach präsent zu werden, dieses Innehalten, eigentlich dieses auch sich erinnern. Ich möchte ja eigentlich immer mal wieder zwischen meinen einzelnen Szenerien, möchte ich immer mal wieder einfach kurz innehalten und merken, was ist eigentlich da los. Was ist auf diesem Marktplatz in meinem Innern los? Welche Boten, welche Sinneswahrnehmung wollen da eingelassen werden? Buhlen um Achtsamkeit. Möchten verstärkt werden, dieser Gedanke, der sich da in den Vordergrund drängt, oder diese Ansicht über jemanden, oder dieses Urteil, oder diese Stimmung, die sich in mir breit macht, die da einfach Raum einnimmt. Möchte ich der eigentlich weiter Raum geben, dieser vielleicht Traurigkeit, oder diesem Ärger, oder dieser vielleicht auch überschwänglichen Freude, die mich fortreißt, oder diesem Gedanken, der mich bedrückt, oder dieser Erinnerung, oder diesem Urteil, möchte ich dem Raum geben oder nicht? Und damit ich das überhaupt merke, was in mir da so zugange ist, brauche ich diese unterschiedlichen Arten von Aufmerksamkeit. Und im Aufmerken, im Paukurs erinnern wir uns daran, im Relax, schon gesagt, zu Beginn werden wir eher eine fokussierte, auf etwas, auf verschiedene Objekte bezogene Aufmerksamkeit praktizieren. Und im Non-Doing dann diese ganz weite panoramische Aufmerksamkeit, die einfach lässt. Und dieser ganze Spannungsbogen ist auch in unterschiedlichen Meditationsmethoden oder Anleitungen eben enthalten. Dieses Relax, was wir im Relax machen, dieses eher fokussierte mit etwas sein und auch mit einem Ziel zu meditieren. Ich möchte mich zum Beispiel in eine tiefere Ruhe und Entspannung kommen. Kommt eher, auch wenn das etwas so verkürzt ist, aus dem Vipassana-Meditationshintergrund. Das Non-Doing kommt eher aus dem Dzogchen und Mahamudra. Beide sind sehr alte Meditationswege, die da eigentlich zusammenfließen. Und in dieser Meditationsfolge werden wir also auch unterschiedliche Arten von Aufmerksamkeit durch die Anleitung per se praktizieren. Und wenn wir es für uns selber machen, je nach innerer Stimmung, merken wir, vielleicht braucht jetzt mehr von dem oder mehr von dem. Und wir lernen eigentlich alles in dieser Meditationsfolge noch einmal etwas kennen. Zwischen diesem Gewahrsein als direkter Weg und Ekayana und dazwischen hat es ja ein Raster. Und ich möchte noch ganz kurz etwas zu dem Raster sagen, auch wenn es dann eher in der Vertiefung eher dann zum Element, zum Relax dann gehört. Wenn wir wieder dieses Bild nehmen von einem Theaterstück oder einer so Szenerie, dann hat Buddha in seinen Belehrungen so eigentlich fünf Felder unterschieden. Die sind hier auf der linken Seite, diese fünf unheilsamen Grundemotionen. Eigentlich ist es noch ein sechstes Element. Diese fünf Grundemotionen, die machen für ihn nach seinen Belehrungen so die samsarische Welt aus. Ganz links hier steht Samsara. Samsara ist dieses endlos drehende Rad von sich entfaltender Existenz in unserem Leben und im Glauben oder in der Überzeugung der Buddhisten auch über verschiedenste Existenzen und Verwirklichungen hinweg. Unendlich dreht sich das Rad von Entstehen und Vergehen, von Wiedergeburt, dreht sich endlos weiter. Das ist dieses Samsara. Und wenn wir an das nicht glauben, dass es über weitere Existenzen hinweg geht, dann können wir einfach schauen, wie entfaltet sich unser Leben. Eben da geht eine Szenerie nahtlos ineinander über. Ein Gedanke, ein Bild, eine Stimmung jagt praktisch Tag und Nacht während unserem ganzen Leben flutet durch unseren Geist. So dieses endlose Drehen, Kommen und Vergehen, das ist mit Samsara gemeint. Und für dieses Entstehen und Vergehen ist dann unheilsam, wenn diese fünf unheilsamen Grundemotionen in uns vorhanden sind. Die sind häufig eindeutig vorhanden, manchmal aber auch in gewissen Mischungen. Es sind nicht immer nur einfach eine da. Und was sind das so für fünf Grundstimmen? Oder wir könnten sagen, es sind wie fünf mögliche Szenerien oder so Szenenbilder in unserem Alltag, die da hinten hängen können, und wir spielen vorne dran unser Spiel. Und wie ist da die Bühne installiert? Und das erste Bühnenbild, das da denkbar ist und das eigentlich das schwerwiegendste ist, ist das 1, mangelndes Gewahrsein. Also wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir in einem Spiel sind, in dem wir auch eine Rolle haben und in dem wir Bedingungen setzen für uns und andere, sondern wir sind irgendwie bewusst in einer dumpfen Art und Weise unterwegs. Es ist uns gar nicht bewusst, dass es Bedingungen gibt. Es ist uns gar nicht bewusst, dass es Freiheitsgrade gibt. Dies ist so eigentlich der Kern von Unheil, aus dem alles weiter Unheil entstehen kann. Diese so eingenebelte Bühne, da ist ganz viel Trockeneis, man sieht kaum die Augen, die Hand vors Auge, ist alles eingenebelt, so völlig dumpf. Und da können wir uns fragen, ja, wie häufig trifft das auf meinen Alltag zu, wie häufig bin ich einfach irgendwie, eigentlich praktisch, ich lebe zwar, aber ich bin irgendwie innerlich abwesend, ich funktioniere einfach, wie häufig gibt es das in meinem Alltag, in meinem Leben, oder wie stark bin ich immer wieder präsent und gegenwärtig und bin mir eigentlich bewusst, was da geschieht, und wie häufig bin ich einfach unbewusst unterwegs. Ein zweites so Szenenbild, das in unserem Leben häufig vorkommt, ist, dass wir irgendetwas haben wollen, was wir noch nicht haben. Das kann irgendwas sein. Wir möchten eine Rechenaufgabe lösen können, wir möchten ein paar Schuhe haben, wir möchten irgendwie weniger aufbrausend sein, wir möchten ein längeres Wochenende haben, wir möchten noch mehr von dem, irgendwas. Es kann sich auf irgendwas beziehen. Einfach das, was ich gerade im Moment habe. Ich bin unterwegs irgendwo hin, wo ich noch etwas habe, was ich jetzt nicht habe. Und da können wir uns auch überlegen, das sind dann weitere so Stichworte dazu, wie da ist ein Hoffen, ich hoffe auf immer, dass nicht noch etwas passiert, oder ich sehne mich immer, dass irgendwie etwas noch kommt. Ich habe irgendein komisches Gefühl von einem leichten Mangel, oder ich hafte an etwas, was ich schon habe, und ich möchte das nicht, dass es nicht weniger wird, eher mehr. Es ist auch so ein Gefühl von Abhängigkeit zu Dingen. Nur wenn das Wetter schön ist am Sonntag, geht es mir gut. Wenn es regnet, dann bin ich in ganz mieser Stimmung. Oder wenn mein Nachbar irgendwie am Morgen schon lärmt und ich aufstehe und schon zum wiederholten Mal, ich habe es ihm schon x-mal gesagt und ich möchte einfach meine Ruhe haben, dann möchte ich einfach diese Ruhe eben haben, weil ich sie nicht habe, geht es mir nicht gut. Also es ist nicht nur irgendwie Gier sexueller Art oder sowas, hat eine ganz breite Schattierung von haben wollen. Ich möchte einfach noch irgendwas haben, was ich jetzt nicht habe. Und da können wir uns überlegen, wie häufig ist mein im Alltag davon geprägt, dass ich eigentlich über die Bühne unterwegs bin, irgendwo hin, wo ich denke, dann habe ich das dann. Wie häufig ist unsere Szenerie in unserem Theaterstück von diesem Grundschema irgendwie geprägt? Das praktisch Pendant von dem ist das Nicht-Haben-Wollen. Bei diesem Nachbar wieder, wenn der am Morgen lärmt, dann möchte ich meine Ruhe haben, und auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass er lärmt. Ich will das nicht. Weil dann bin ich eben in mieser Stimmung und ich bin gereizt und ich kann nicht schlafen am Abend und so weiter. Wenn ich etwas habe, was ich nicht haben möchte, dann stellt sich dieser Wut, Furcht, Hass, Aversion und so weiter ein. Und diese beiden, wie ich auch schon immer wieder gesagt, sind so witzig zwei Seiten einer Münze, oder auf der einen Seite ist haben wollen und auf der anderen nicht haben wollen, das bedingt sich irgendwie gegenseitig. Immer wenn ich was haben will, will ich was anderes nicht haben. Und umgekehrt. So. Das ist eigentlich, sind ganz eng verklebt. Und da können wir uns auch überlegen, ja, wie häufig ist die Bühne meines Lebens durch, bin ich unterwegs auf dieser Bühne und spiele da mein Stück, um etwas nicht haben zu müssen, was mir da zugemutet wird. Bin ich im Widerstand mit dem? Reagiere ich mit Trauer, mit Ärger, mit Aversion, mit allem Möglichen, um das möglichst weg von mir zu bekommen. Nicht zulassen. So. Und eine Variante, die ich nicht immer habe, ich kann dieses Nicht-Haben-Wollen, dieses Haben-Wollen oder dieses Nicht-Haben-Wollen, ich kann es einfach, wenn es mich zu stark nervt, dann blende ich es einfach aus, dann sehe ich es gar nicht. Dann bin ich wieder im mangelnden Gewahrsein oben. Also aus diesem mangelnden Gewahrsein eigentlich fließen die beiden anderen. Wenn ich nicht gewahr bin, dann sitze ich häufig der Szenerie von Haben-Wollen oder Nicht-Haben-Wollen auf. Dann gibt es noch zwei weitere Szenerien, die sind auch wieder eigentlich Folgen aus den drei Obeln. Das ist so Eifersucht und Neid. Hat nicht sehr viel mit Haben-Wollen zu tun. Ich sehe, jemand ander hat eigentlich das, was ich auch gerne hätte. Also ich vergleiche mich mit anderen und ich bin eifersüchtig auf seinen beruflichen Erfolg oder dass er besser mit den Schülern umgehen kann oder dass mehr Leute in seine Vorträge kommen oder irgendwas. Ich kann merken, ich möchte von was mehr haben und bin eifersüchtig. Es ist auch wieder ein Gefühl von Mangel, der da reinspielen kann. Es ist ein Begehren nach etwas, und wenn ich es nicht habe, schwingt so Ärger, Missgunst, Feindseligkeit, Rivalität und so weiter mit. Es ist auch eine sehr häufig mit so zwanghaftiger Aktivität. Ich bin eifersüchtig und jetzt will ich das auch noch irgendwie kriegen, was der hat, und nimm alles, was er dann nicht mehr hat oder sie. Dieses Eifersucht und Neid kann auch meine ganze Tagesszenerie kann die prägen, dass ich in einer inneren Eifersucht oder einer Neidhaltung unterwegs bin und den anderen um mich herum eigentlich das, was sie haben, nicht gönne. Weil es mir, ich komme einfach zu kurz. Es ist ungerecht. Das ist auch eine innere Gestimmtheit oder eine so Grundszenerie, die unser Leben oder unseren Alltag prägen kann. Und die letzte, hier dieser Stolz, dass ich nicht eifersüchtig bin als anders, sondern dass ich überheblich unterwegs bin. Dass ich denke, ja, die anderen sind so oder so alle, die kommen nicht raus. Ich bin eigentlich der herausragende Typ. Und ich grenze mich ab, ich mauere mich ein gegenüber anderen in meinem Alleinsein, in meinem Stolz, in meiner Herablassung auch. Dass ich, hat verschiedene Schattierungen, ich kann arrogant sein gegen jemanden, der wirklich offensichtlich mehr weiß und besser ist als ich, und ich verhalte mich, als wäre der weniger gut. Das ist wirklich arrogant. Ich kann herablassend sein gegen Menschen, die vielleicht wirklich weniger Fähigkeiten haben, vielleicht weniger Verantwortung haben. Ich verhalte mich so gönnerhaft herablassend zu ihnen. Das ist auch eine Art von Stolz. Stolz hat recht viele Schattierungen. Es gibt eine Überheblichkeit bei Menschen, die eigentlich gleich gut sind wie ich, gleich viel Einfluss haben, aber ich fühle mich einfach besser. Also von gleich zu gleich eigentlich, dass man sich besser fühlt, das wäre Überheblichkeit. Oder Anmaßung, dass ich glaube, ich hätte Eigenschaften, die ich gar nicht habe, und maße mir das an. Gleich ungefähr auch bei Einbildung. Also es hat also verschiedene Schattierungen. Häufig ist das so mit Eitelkeit verbunden, mit einer gewissen Künstlichkeit. Immer wenn ich merke, ah, jetzt rede ich gern, ich höre mir selber gerne zu, dann kann ich sagen, da schwingt irgendwo eine Art Stolz mit oder eine Art vielleicht Überheblichkeit. Und so diese fünf Szenerien, die können so wie Grundinstallationen sein auf der Bühne meines Alltags. Und in diesem, wenn ich Aufmerksamkeit in mir eigentlich erzeuge oder versuche, das zu kultivieren, dann kann ich bemerken, welches Szenenbild hängt da eigentlich in meinem Alltag hinten dran, vor dem ich mein Theaterstück aufführe. Also ich muss dieses Szenenbild in den Blick bekommen. Und diese Bilder jetzt, diese vereinfachten 5 Bilder, die helfen so etwas, dieses Szenenbild zu erkennen. Vor welchem Hintergrund agiere ich eigentlich? Warum verhalte ich mich so und so? Wenn ich das Szenenbild oder die Bühne, auf der das stattfindet, verstehe ein Stück weit und erkenne, dann kann ich merken, hey, jetzt verdrehe ich mich wieder in meinen Stolz oder in meine Überheblichkeit. Ich merke das und kann Gegenmittel anwenden. Ich kann sagen, jetzt geht es mal darum, was haben die anderen eigentlich zu der jetzigen Situation beigetragen? Ist das alles auf meinem Mist gewachsen oder muss ich ehrlicherweise sagen, eigentlich mein Beitrag war klein, der Lohn gebührt den anderen. Also ich kann versuchen, wenn ich das erkenne, das Szenenbild erkennen, auf dieses Szenenbild auf eine heilsame Art und Weise einzuwirken. Und dieses Einwirken oder diese praktisch Gegenmittel, die sind auf den 5 Aspekte des zeitlosen Gewahrseins, sind da aufgeführt. Ich werde auf die jetzt nicht weiter eingehen, das werden wir an einem späteren Abend dann noch machen, wie hängen die zusammen und was für Mittel und, oder Gegenmittel wirken auch gegen diese 5 unheilsamen Grundemotionen. Also es ist ein wichtiger Punkt, diese Grundemotionen, heißt ja Emotionen von Emovere, sich bewegen, die bewegen uns häufig durch unser Leben, relativ unbewusst. Und wir sitzen dem immer wieder auf. Und wenn wir unser Leben im Sinne dieser Freiheitsgrade nutzen wollen, in eine heilsame Richtung, geht es eigentlich darum, diesen Grundemotionen weniger aufzusitzen, sie zu erkennen. Für das brauche ich wieder dieses Gewahrsein, ohne das geht es überhaupt nicht. Und wenn ich es erkenne, werde ich immer wieder bewusst im Sinne jetzt eines Torwächters zum Beispiel zu unterscheiden, möchte ich jetzt diese Emotion den freien Lauf lassen in meine Stadt hinein oder merke ich, nein, ich möchte eine andere innere Qualität, die ich auch habe, wie zum Beispiel Großzügigkeit, wenn ich merke, ich bin jetzt geizig unterwegs einmal mehr oder ich gönne das den anderen nicht, kann ich sagen, okay, wie könnte ich jetzt bewusst Großzügigkeit kultivieren, um diesen Geiz oder diese innere Kleinlichkeit einfach aufzuweichen. Und für das muss ich wissen, welches unheilsame Grundemotion spielt da jetzt eigentlich. Und wenn wir dann ganz auf der rechten Seite wären und diese 5 Aspekte von einem zeitlosen, non-dualen Gewahrsein voll verwirklicht hätten in unserem Geist, und das alles spielt ja alles in unserem Geist ab, dass die 5 unheilsamen Grundemotionen, wie auch die 5 Aspekte zeitlosen Gewahrseins, nicht irgendwo außerhalb. Es ist alles, was in unserem Geist passiert. Wenn wir das verwirklicht hätten, dann wären wir ganz recht im Nirvana oder in dieser Erleuchtung oder in dieser vollständigen inneren Befreiung. Und da dazwischen irgendwo, zwischen diesen 2 Polen, zwischen Samsara und Nirvana, da irgendwie schwanken wir hin und her in unserem Geist. Und wenn wir das irgendwie innerlich sortieren möchten und erkennen möchten, wo sind wir jetzt gerade, sind wir jetzt eher links oder rechts oder in einem Mischmasch, braucht es dieses Gewahrsein, dass da in den Mitten so durchgeht. Ich muss immer wieder neu unterscheiden, welche Kräfte wirken jetzt eigentlich genau in mir. Und diese Unterscheidung von diesen verschiedenen Kräften, die da wirken, diese verschiedenen Szenenbilder und Möglichkeiten in meinem Theaterstück, die da im Widerstreit oder miteinander sind, das hat Buddha sehr eindrücklich, finde, dass ich während ich immer mal wieder diese Lehrrede in der Tapusa Sutta, an dieser Unterscheidung der Innen- und Geistunterscheidung, hat ihn mal Ananda, einer seiner wichtigsten Schüler, gefragt, der ein enzyklopädisches Gedächtnis hatte. Der hat die meisten Lehrreden auswendig von Buddha memoriert und später nach Buddhas Tod dazu beigetragen, dass die alle aufgeschrieben wurden, also tausende von gedruckten Seiten. Unvorstellbar, ich kann nicht mal eine Telefonnummer richtig merken. Also bin ich immer wieder was erstaunt und ein wenig eifersüchtig auf den Ananda. Der hat dem Ananda eben, der Ananda hat ihn gefragt, wie der Buddha das geschafft habe, sich auf diesen inneren Weg einzulassen. Es würde ihm selber immer wieder mal schwer fallen und er wäre immer mal wieder abgelenkt. Und dann hat ihm Buddha in dieser Lehrrede gesagt, ja Ananda, als ich selber noch nicht verwirklicht war und für mich den Weg ganz zu Ende gegangen bin, da habe ich einfach irgendwann mal gemerkt in meinem Geist, es gibt einfach immer zwei Möglichkeiten. Für das, was ich jetzt gerade denke und zu tun beabsichtige, ist, dass wenn ich das zu Ende weiterdenke, ist das eigentlich heilsam, führt das zu einer inneren Befreiheit, zu einer inneren Weite, zu einer Großzügigkeit, zu einer Selbstlosigkeit. Ja, oder führt es mich auf der anderen Seite zu einer größeren Enge, zu einer Abschottung von anderen, kreise ich nur um mich selber und fügt es mir selber und eigentlich auch anderen, wenn ich das mal weiter denke, fügt das mir eigentlich Schaden zu. Und wenn ich das mal einfach so immer klar für mich versuche zu unterscheiden und immer das eine wähle, nämlich das Heilsame, dann geht das ganz automatisch eigentlich auf. Und das habe ich einfach für mich irgendwann entschieden, ich mache das so. Und damit ich das so entscheiden kann, muss ich wieder innehalten. Sind wir wieder am Anfang. Ich muss kurz mir bewusst werden lassen, das, was es mich jetzt hinzieht, zu sagen, zu tun, zu denken oder auch nicht zu tun und zu denken, ist das jetzt eigentlich heilsam? Ist das das, was mich innerlich freier und glücklicher und zufriedener und offener und weiter macht? Oder führt es mich auf der anderen Seite in eine größere Enge? Und ich habe immer wieder die Wahl, ob ich jetzt auf diese Szenerie gehe in meinem Leben und diese Bühne betrete und für dieser Vorhang aufgeht, oder lasse ich diesen Vorhang unten und sage, nein, ich ziehe den anderen auf. Ich versuche es zumindest, indem ich jetzt eine heilsame Qualität in mir stärke. Und damit ich dann schlussendlich so weit bin, dass ich immer kann sagen, Konto, nächster Vorhang auf, und ich mache es mit der inneren Einstellung, brauche ich dieses Innehalten und diese Kultivierung von Gewahrsein, dass ich immer wieder ganz klar merke, was tut mir und anderen im tiefsten Wert gut, was ist wirklich heilsam. Und für das brauchen wir dieses Innehalten ganz am Anfang vom Konto und brauchen wir auch dieses Bewusstsein, was Gewahrsein eigentlich auch ist, damit wir diese Formen von Gewahrsein, wenn wir so eine Ahnung haben davon, was das eigentlich meint, dass wir dann dieses auch in unserer Praxis stärken können. In unserer Praxis und in unserem Alltag. Darum geht es beim P, beim Pause, beim Innehalten ganz zu Beginn dieses Prontos. So. Damit höre ich mal auf für heute und wir vertiefen dann das und allein mit der nächsten Abende. Gibt es von euch gerade Fragen dazu, bevor wir dann ganz kurz durchlüften und dann dieses Pronto miteinander mal am Stück nochmal praktizieren miteinander?
Also du sagst, du hast das im Griff, ob du jetzt da in einem Griff, dass es da wieder so etwas Absolutes zwischen heilsam und diesem Unheilsamen bist. Du hast ja dir jetzt das vorgenommen, dass du in diesem Heilsamen bist. Also das kann ich, indem ich immer wieder zu diesem positiven Gedanken zurückkomme, so beeinflussen.
Ja, also ich habe nicht gesagt, ich habe es im Griff. Ich habe es wirklich nicht im Griff. Also wenn ich jetzt heute an meinen Tag wieder denke, nein, dann hatte ich es halt über weite Strecken leider nicht im Griff. Aber ja, es geht darum, ich bin wirklich der Überzeugung, es ist wie eine Spurung von einem inneren Pfad. Oder? Es gibt auch in mehreren Lehrreden häufig erwähnt, auch muss ich dann auch mal noch bringen, diese eine Lehrreden, so kurz zusammengefasst, was ein Mensch häufig bedenkt, das wird seine innere Gesinnung, seine innere Haltung. Und dass ich immer wieder, auch wenn es mir vielleicht immer ich ein Stück weit wieder scheitere, das, was ich immer wieder versuche, wenn ich immer wieder versuche, ich bin vielleicht eher kleinlich veranlagt und ich bin nicht großzügig, ich möchte alles für mich behalten. Und ich weiß genau, wenn ich das in mir kultiviere, es macht mich nur arm, weil das, was ich ja habe, das könnte ich ja wieder verlieren. Also ich bin an das geklettert, das macht mich eng. Und wenn mir es vielleicht mal gelingt, was großzügig zu geben, merke ich, dass es mich in eine Öffnung führt. Wenn ich jetzt so das meine innere Szenerie wäre, dann könnte ich bewusst, indem ich immer wieder mich selber überwinde und versuche, diese Großzügigkeit in mir zu kultivieren, dann gibt es eine innere Bahnung, die mit der Zeit das andere wie verblassen lässt. Und das wird ja auch wirklich durch diese ganze Achtsamkeitsforschung und moderne Hirnforschung, also ich bin nicht Neurologe, ich mache es mir da nicht so das an, das wirklich in den letzten Kapillare zu begreifen, aber das wird, soweit ich das verstehe, wirklich bestätigt. Also das, was man sich häufig damit befasst, immer wieder sich darauf ausrichtet und sagt, das möchte ich tun, das immer wieder bedenkt, das gibt so wie ein Innere, die Neuronen, die verbinden sich, das gibt wie eine innere Spur, sodass ich immer automatischer eigentlich nicht das Unheilsame, jetzt in meinem Beispiel das Kleinliche, das für mich haben wolle, bediene, sondern das Großzügige. Das vielleicht gelingt, dass ich am Schluss wirklich ein großzügiger Mensch bin. Freigebig, dass ich nicht mehr alles für mich selber haben will. Und da glaube ich wirklich, dass das geht. Ja. Das ist eigentlich das Grundvertrauen an diese ganzen Belehrungen. Also das Buddha war zu Beginn seines Lebens nicht erleuchtet. Und die, die ihm nachgefolgt sind, die waren das nicht, sondern die haben das durch diese Praxis, sind die ein Stück zumindest weitergekommen. Vielleicht waren sie nicht erleuchtet am Schluss, aber sie sind weitergekommen. Und wir kennen vielleicht auch Menschen, die haben sich verändert übers Leben. Und die eine oder andere Richtung. Es ist wirklich der Glauben hinten dran und das wirkliche Vertrauen, das glaube ich wirklich, es ist wirklich Veränderung möglich. Vielleicht nicht so weit in diesem Leben, wie wir es vielleicht gern hätten. Das vielleicht schon. Aber es ist eine Veränderung möglich. Ja.